Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das, ich denke, das oft sehr vernachlässigt wird. Man wendet den Blick nicht darauf, man diskutiert auch wenig, aber es ist so präsent, weil man überfordert ist, weil man wenig Antworten hat. Es geht um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Da spielt natürlich die Schule auch eine große Rolle, aber natürlich ist es eine Frage in unserer Gesellschaft. Das kann man natürlich ausweiten, auch wie es überhaupt den Erwachsenen geht. Ist es überhaupt ein Thema? Setzen wir uns damit auseinander? Geht es uns gut im Leben? Kommen wir zurecht im Leben? Kommen wir mit den ganzen Herausforderungen zurecht? Aber ich denke, gerade Kinder und Jugendliche haben da vielleicht gewisse Handlungsmuster noch nicht gelernt, damit umzugehen und sind einfach allein gelassen. Stimmt das?
Ich habe zu diesem Thema folgenden Zugang. Das Thema war über Jahrhunderte kein Thema. Es war kein Thema, obwohl es wahrscheinlich mindestens so viele Menschen wie heute am Leben gescheitert sind, an der Behandlung durch erziehungsberechtigte Autoritätspersonen zugrunde gegangen sind, wie es auch in der Literatur lesbar ist. Es gibt eine Unzahl an Bildungsromanen und Romanen über Ungerechtigkeiten, die ein Kind erfahren hat, über wie sie gelitten haben, unsere Jungen unter den Schlägen und was daraus dann für Erwachsene geworden sind. Also das ist einmal für mich prinzipiell ein wichtiges Thema, was ja eigentlich ein positives Zeichen aus meiner Sicht für unsere Gesellschaft wäre, dass wir uns so weit entwickelt haben, dass es jetzt auch relevant ist, wie sich ein Mensch fühlt aufgrund seiner Erziehung, wie die Eltern mit ihm umgehen, wie es dann in der Schule erfährt, wie auch ein Thema ist, was schuld ist, sage ich jetzt einmal, oder was ursächlich ist, dass ein Kind nicht richtig fertig wird mit dem Leben, dass es depressiv ist, dass es nicht weiß, was es tun soll und so.
Aber
das
weißt
ist
du, wenn,
für mich der wenn, erste Ansatz.
Ja, aber wenn du so ausholst und historisch, da würde ich, natürlich ist das so, Beschreibung, bin ich mit dir einig, aber da würden manche vielleicht dann reflexartig schon dazu sagen, das war immer schon so, das Problem hat es immer schon so gegeben, warum regt es euch heute so auf?
Genau, das ist unser Thema.
Das ist unser Thema und da habe ich eine ganz klare Positionierung. Unser Leben hat sich unfassbar verändert. Die Technisierung, alle Möglichkeiten, die wir haben, die wir nützen, alle Entwicklungen sind darauf gerichtet, unser Leben einfacher zu machen, komfortabler, reicher. Also das spielt alles eine totale Rolle. Alle diese Hilfsmittel, die wir heute haben, in der Kommunikation und so weiter. Nur der Blick darauf, wie geht's uns, haben wir das auch weitergelernt. Natürlich kann man da sagen, wir haben vor über 100 Jahren, die Tiefenpsychologie hat sich dann entwickelt, Psychoanalyse, daraus ist Psychotherapie heute geworden und alle möglichen Strömungen bis zur psychosozialen Unterstützung, die sind auch Teil in unserer Gesellschaft, gibt's ja. Aber ich frage mich halt tatsächlich, ob nicht, wie ich mich fühle, wie ich denke, welche Probleme, welche Herausforderungen ich im Leben, in meinem Denken haben. Und die sind einmal grundsätzlich völlig unabhängig vom Lebensalter. In allen unseren Lebensphasen sind die vorhanden. Und mit etwas mehr Lebenserfahrung geht man vielleicht einfacher damit um oder weniger. Und deswegen eben die Frage, Kinder und Jugendliche haben diese Strukturen noch nicht oder sie werden ihnen auch nicht geboten.
Ja, du hast jetzt, Benedikt, gesagt, eigentlich, worauf ich hinaus wollte.
Ja.
Weil wir hatten immer schon das, wir hatten sozusagen das Leiden an der Gesellschaft, am Leben, an anderen Menschen, immer schon, ja, so ein bisschen unreflektiert abgehandelt, so wie der Darwinismus es sagt, ja, der Stärkere setzt sich halt durch und der Schwächere.
Ja, aber auch Stereotypen, Rollenbilder zum Beispiel. Ich meine, wir reden heute von Gleichberechtigung und machen da keinen Unterschied.
Aber das war halt total anders.
Ja.
Und ich wollte dann eben so weitergehen, was macht es aus? Also einerseits, wie du gesagt hast, durch einen intensiveren, differenzierteren Blick auf den Menschen, auf das Individuum, achten wir auch mehr darauf, wie es mir, dir geht, weil wir uns nicht mehr nur zufrieden geben mit der uns zugewiesenen Rolle in dieser Gesellschaft, sondern weil wir individuell besser darauf achten können, wer wir sind und was wir wollen und auf unsere eigenen Interessen irgendwie schauen oder halt empfinden. Und jetzt sind wir eben in einer Zeit angekommen, wo wir auch tatsächlich sehr viele, also es gibt Statistiken, die sprechen ja von über 50% der Jugendlichen, die nicht glücklich sind in unserer Gesellschaft. Das ist ja ein erschreckend hoher Anteil, was man so liest. Ja, es gibt Unterschiede.
Nicht zufrieden sind und dann auch ebenso hoch der Prozentsatz die Ängste haben.
Ängste, ja. Und wo man natürlich zuerst einmal, das hast du schon begonnen, aufschlüsseln muss, was ist denn heute an unserer Gesellschaft so viel anders oder was macht es so schwierig zu leben und zu überleben, dass diese Ängste alle entstehen und dass es unseren Kindern und Jugendlichen nicht gut genug geht für eine gesunde Gesellschaft. Und dann wäre für mich erst die Frage, jetzt möchte ich da noch bleiben mit dir zusammen, dann ist erst die Frage, was können wir tun? Oder was wäre zu tun oder was, woran fehlt es? Aber jetzt schauen wir doch einmal, lieber Benedikt, warum ist es heute um so viel schwieriger? Die Technik, sagst du, ja.
Aber da sind wir sehr auf der Metaebene und sehr im Analysieren und im Allgemeinen.
Ja, ein bisschen braucht das schon.
Ja, natürlich, nein, da möchte ich auch hin, bin ganz bei dir. Aber lass es uns ganz konkret, schauen wir uns ein Szenario an, ja? Also entweder die Elsbeth oder den Benedikt oder die Susanne mit, sagen wir, 12 Jahren.
Ja? Ja.
Oder, also die Susanne ist, mach's jetzt gar nicht so kompliziert, ist ganz normal mit einem Geschwisterchen aufgewachsen, einem kleineren Geschwisterchen, hat Kindergarten gemacht, hat Großeltern und in einer gewissen Weise wohlbehütet, also ohne jetzt da große Schwierigkeiten in der Familie zu haben. Worauf kommt es an? Es geht einmal dann bei dem Einschulen darum, gern in die Schule zu gehen. Da wird viel auch Motivation betrieben, weil das Kind, die Susanne, hat ja ihr Job ist, in die Schule zu gehen. So geht sie in die Volksschule und dann geht sie weiter in die Mittelschule. Und da ist sie jetzt gerade in der 2. Klasse oder in der 3. Klasse. Und da ist dann oft, was ist die Lebensrealität? Die Lebensrealität neben dem Lernen, neben dem Schulsystem, sind natürlich Freunde zu haben. Teil auch da zu sein. Wenn sie das Glück hat, eine gute, beste Freundin zu haben, aber sie hat in der Klasse, bilden sich Klicken und da beginnt ja schon das gesellschaftliche Leben, die Realität im Kleinen, im jungen Alter, genau mit ähnlichen Strukturen, wie sie halt in unserem Zusammenleben passieren. Und dieses Mädchen, die Susanne, wird gemobbt. weil sie halt nicht jetzt Teil der großen Clique ist. Sie hat eine beste Freundin, aber sonst ist sie eine Außenseiterin, weil sie liest Bücher und sie kennt sich bei den Spielen nicht aus. Sie hat zwar ein Handy, aber sie kommuniziert nicht so viel und sie ist eine Außenseiterin. Und dann beginnen die Zweifel, die Ängste. Sie möchte ja so sein wie die anderen, sie möchte ein Teil davon sein und sie schafft es nicht.
Mhm. Es möchte ich nur ergänzen zu dir, weil ich mich da ein bisschen aufrege. Es muss ja nicht gleich im Mobbing münden. Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Frage, das sehe ich auch bei den vielen Enkelkindern, die wir haben oder so, das Gefühl, nicht dazuzugehören, ist per se schon einmal ein wichtiges Gefühl, das heute viele Kinder und Jugendliche haben.
Dieser Stress, und der beginnt ja ganz klein.
Stress.
Also wenn ich vom Mobbing rede, ist das ja schon dann die
Fortsetzung. Ja, also das würde ich ein bisschen außen
aber
vor lassen.
Ich bin bei dir, ja. Genau, ja. Es ist die Realität, ich bin nicht ein Teil von denen.
Genau.
Ich gehöre nicht dazu.
Und mit all den Problemen, weil ja heute ein unglaublich großes Angebot da ist, allein von den Social Medias her und so, wie gehört man dazu? Und jetzt zum Beispiel, der Sache muss ich noch genauer nachgehen, sagen, meine Enkelin und ihre beste Freundin, wir zwei gehören nicht zu TikTok.
Mhm.
Wir schauen nicht TikTok. Wir gehören nicht da dazu. Das muss ich mich erst befassen. Als welche Arten von Menschen sehen Sie sich dann? Ja, da steht ja Wertung dahinter. Mhm. Wie ist denn so der heute angesehene junge Mensch mit 13 Jahren? Wie ist der? Und was macht das dann auch für? Es kann ja zum Stolz führen. Ja, kann sagen, ja, ich bin stolz, ich schaue nicht TikTok, ich bin ein denkender Mensch, ich bin eine Leserin oder sonst was. Mhm. Ja. Aber es kann auch zum Leiden führen. Mhm. Ja. Das wird mit TikTok vielleicht dann nicht zusammenhängen, weil das ist ja eine sehr bewusste, starke Entscheidung, wenn man sagt, ich schaue nicht TikTok. Mhm. Ja. Aber es kann passieren, dass ich einfach nicht dazugehöre, weil ich nicht, das habe ich in meiner Schulklasse auch erlebt, nicht in der Lage war, weil meine Eltern Nein gesagt haben, diese tolle Markenkleidung zu tragen.
Genau. Das ist etwas, was ein Unterscheidungsmerkmal, was sehr schnell auftritt.
Sehr schnell auftritt.
Dass du nicht die neuesten Sneakers hast. Und
ja.
Da gibt es ja, also da stöhnen ja manche Eltern tatsächlich, wenn sie sagen, mein Gott, was kostet das alles?
Ja.
Die speziellen Hosen, die speziellen Schuhe und.
Und dann sagt ein Kind, auch von meinen Enkelkindern, weißt du Oma, jetzt habe ich diese tollen Schuhe. Und das ist ein Fake, weil es gibt eigene Fake-Geschäfte. Mhm. Ja. Dann schaut das ganz gleich aus wie der Markenschuh, der 150 kostet und sie hat ihn eben um 40 Euro in einem Geschäft kaufen können. Mhm. Also mir widerstrebt das total, ja? Aber ich bin halt alt. Ja? Ich bin in einer anderen Konsumwelt aufgewachsen.
Das ist dann die Möglichkeit, wie mit dem Markendruck umgegangen werden kann, ja?
Ja, aber das sind, ja genau, das sind alles schwierige Dinge. Wir sind jetzt bei dieser Ursachenfindung. Was macht sie dann aber eigentlich so unsicher, ängstlich und krank? Jetzt hast du das Thema hereingebracht, der Umgang mit den Gleichaltrigen.
Ja, aber wenn wir bei der Susanne,
noch andere.
Wenn wir mit der 12-Jährigen bleiben. Also sie gehört eben nicht dazu.
Ja.
Und in ihrer Lebensrealität steigert sich natürlich, dieses Nicht-Dazugehören hat ja Auswirkungen.
Ja, es kann ja für den Selbstwert gehen, dass sie dann auch denkt, ich bin nicht wertvoll genug.
Ganz richtig, zum Beispiel. Oder was, man analysiert und reflektiert natürlich nicht so das Mädchen, was sind jetzt die Hintergründe, sondern es lebt ja mit der Realität und aus ihrer Wahrnehmung. Und die Eltern sagen, na, du wirst schon Freunde finden und so weiter. Also diese Vertröstungen kennen wir ja auch.
Ja.
Oder vielleicht sogar belächelt, dass man das gar nicht ernst nimmt. Was ich damit meine, wir wissen ja, dass psychische Belastungen, psychische Probleme eine Sammlung von solchen Bausteinen sind, die dann Belastung auslösen. Und warum ich dieses Beispiel eingeführt habe, was so normal klingt und was man belächeln kann als Realität, ist mir einfach die Wahrnehmung, dahin zu schauen. Natürlich wird diese Probleme haben wir auch gehabt. Und wer hat uns geholfen oder wer hat uns nicht geholfen? Und wir mussten lernen, damit umzugehen.
Eben. Wie haben wir es gelernt oder wie wird es die Susanne lernen, die fiktive Susanne, ja, die wir da hergenommen haben? Wenn sie es schafft, kann sie das entweder kompensieren, möglicherweise in blöden Dingen, möglicherweise kommt sie in irgendwelche Klicken. Also sozusagen, ich spreche von billiger Kompensation, sozusagen durch, was weiß ich, besondere Mutproben oder Alkohol oder Rauchen oder Schminken oder solche Dinge. Oder im besten Fall kommt sie zu einer Sublimierung, zu einer besseren, also dass sie sozusagen ihr Anderssein auch stilisieren kann, indem sie zum Beispiel eine besonders gute Cellistin wird oder halt irgendeine Begabung an sich entdeckt, wo sie dann gut leben kann mit dem, dass sie nicht dazugehört. Sozusagen ihr Selbstwertgefühl, ihr bleibt durch etwas, was sie dann besonders gut kann. Ja? Aber wenn das alles nichts, wenn das Leben damit nicht gelingt, dann kann das natürlich zu einer psychischen Problematik führen. Die
Aber weißt du, wenn du jetzt sagst Kompensierungen, dann ist ja auch die Frage, wären von ihrer gesellschaftlichen Realität diese Sublimierungen auch anerkannt und geschätzt?
Ja.
Und dann bleibt sie halt alleine und wird halt trotzdem nicht anerkannt.
Wie ein Glückskind vielleicht, ja, oder wie ein Kind im Schlechter.
Ja, oder es ist halt, und dann kommen vielleicht noch schulische Probleme und schlechte Noten und Schwierigkeiten beim Lernen und man kriegt dann auch nicht die Unterstützung und so. Was ich damit meine ist, es beginnt ja schon in eigenen Auseinandersetzungen. Und ich meine, das wissen wir ja auch aus vielen Erzählungen, die Dramen, die sich zu Hause abspielen.
Genau.
Wenn es um die Schule geht, wenn sie am nächsten Tag in die Schule gehen, es nimmt zu, die Fehlstunden, die Bauchschmerzen, die plötzlichen Krankheitsanflüge, die nicht nur unbedingt damit zu tun haben, weil da ein Test oder eine Schularbeit ist, sondern die auch mit solchen Dingen zusammenhängen.
Ja, das wissen wir, das ist ja auch schon beforscht.
Und die sehen wir und die weinen den Kindern zu Hause, die sich fürchten oder die Ängste haben, am nächsten Tag in die Schule zu gehen, weil sie sich dann nicht angenommen fühlen. Und meine These ist schon, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft sehr normatiert haben, wie man zu sein hat. Und dann hat es eine Gruppendynamik und die Gruppe gibt vor, wie man zu sein hat. Und wenn du das nicht erfüllst, bist du ein Außenseiter.
Ja, oder kommst mit, also ich finde es fast ein bisschen gefährlich, das als Außenseiter zu benennen. Es ist eine Schiene ist das nur, dass man sich als Außenseiter fühlt, nicht dazugehörig fühlt. Das ist wichtig, dass wir das angesprochen haben, weil das, glaube ich, spielt bei vielen eine Rolle. Und das kann darauf zurückzuführen sein, weil zu wenig Geld da ist, weil zu wenig soziale Anerkennung da ist, weil zu verschiedene Gründe gibt es dafür, dass man sich nicht dazugehörig fühlt. Aber es gibt auch so diesen anderen Grund, dass man zum Beispiel traumatisiert ist, dass man mit was nicht fertig wird. es führt zu denselben Effekten.
Ein Schicksalsschlag in der Familie.
Ein Schicksal, eine bedürftige, aus irgendeinem Grund sehr bedürftige Mutter. Oder,
ja.
Also Eltern, die nicht, die sind in der Psychologie sehr viel beschrieben.
Ein arbeitsloser Vater.
Der nicht herhält.
Ja.
Ja, nicht die, wie viele Kinder haben tatsächlich zu Hause diesen Baum oder diese Säule, Mutter, Vater, wo sie sich immer anlehnen können, mhm. wo sie sich hinwerfen können und auch weinen. Oder?
Ja, wenn die Eltern die Kapazität gar nicht mehr haben,
genau, emotionale weniger.
Unterstützung zu geben, ja, ja. ganz richtig, weil Eltern entweder zu sehr mit sich selber beschäftigt sind oder auch eben in Ausnahmesituationen sind oder vielleicht auch in einer partnerschaftlichen Konfliktsituation.
Ja.
Und das wissen wir, ist ja auch eine große Realität.
Und da gibt es viele Kinder, die das, ohne dass sie es selber wissen, möchte ich dazu sagen, ja, das sind keine heroischen Kinder, die sagen, und ich trage in mir das Leib meiner Mutter und möchte ihr helfen. Das läuft ja unbewusst ab, aber man merkt es halt dann durch Leistungsabfall in der Schule, durch psychische Probleme und wie wir es halt eh schon so erwähnt haben.
Aber weißt du, im Gespräch, wenn in der Reflexion dann ältere, junge Menschen, also junge Menschen, die über ihre Kindheit und Jugend reflektieren, nehme ich oft wahr in Gesprächen so gewisse Kategorisierung. Ah ja, ich bin ein Einzelkind, du ja. auch? Ah, da hat man schon Verbindungen. Ja. Ich bin ein Scheidungskind, ach du auch?
Genau, ein Mutterkind.
Da hat man schon Erfahrungswerte, ja. die man teilt. Also das ist ja tatsächlich mit Realität
ja.
der Lebenssituation verbunden.
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich das Wort rede, irgendwelchen Richtungen, die sagen, es gehört wieder eine Mutter nach Hause, die das Essen kocht pünktlich und die immer da ist für die Kinder. Und so weiter und so weiter. Das wird ja ein bisschen mehr, diese Rederei, als Ausweg, als Scheinausweg mhm. aus dem Dilemma, in dem wir in unserer Gesellschaft sind. An dem möchte ich auf keinen Fall das Wort reden, weil das haben wir ja ein paar hundert Jahre gehabt. Und es hat auch nicht glückliche Menschen erzeugt. Für mich ist das nur diese Auseinandersetzung jetzt sozusagen der Weg, dass wir überlegen, was könnte da einspringen sozusagen, wenn die Eltern diese oder wenn die Menschen nicht mehr da sind, die Probleme der jungen Leute auffangen können mhm. und herhalten sozusagen, das Nest, das Kinder bräuchten, wo sie sich heimelig fühlen können und dann fällt mir schon sehr deutlich auf, dass die Schule da auch, nicht nur, aber da auch, wissend um die Probleme, hier auch einschreiten muss. Also diese Parallelwelt, die wir jetzt den Kindern anbieten, ich rede nicht von allen, aber generell auf die Gesellschaft geschaut, ist Unterricht nach wie vor so, dass Schule wie eine Parallelwelt ist. Da ist Schule, da sitzt man, da denkt man vielleicht die ganze Zeit nach, wie werde ich mit dem und dem fertig, weil...
Ich würde das als Unterricht bezeichnen.
Ja?
Nein, das passiert, der Unterricht ist so, fokussiert auf den Unterricht. Warum meine ich das? Weil für Kinder, Jugendliche ist Schule ja eine große Lebensrealität. Sie verbringen sehr, sehr viel Zeit darin und selbst in der Freizeit ist Schule, das ist ihr Job quasi, auch bestimmt ihr Leben. Also das heißt, die Lebensrealität von Kindern, von jungen Menschen ist Schule. Alles dreht sich zum Großteil um das. Und dann gibt es noch Freiheit.
Ja, das.
Und Freizeit.
Ja.
Und das meine ich mit dem Unterricht. Und dann haben wir in der Schule, in der Lebensrealitätsschule, wo die Kinder so viel Zeit verbringen, gibt es den Unterricht. und du steuerst in die Richtung. Und dann ist die Frage, wie ist die Wahrnehmung der Lebensrealität von jungen Menschen, deren Lebensmittelpunkt unter Anführungszeichen Schule ist, aber es fokussiert sich auf den Unterricht und blendet eigentlich das soziale Leben, die soziale Realität, was Schule für das, ja, für die Lebensrealität bedeutet, wird ausgeblendet.
Ganz das richtig. Habe ich gemeint mit genau. Parallelwelt sozusagen. Ich als Person mit meinem Wesen, das ich eben verkörpere hier, komme nicht vor im Unterricht. Ja, ich habe das zuerst wirklich von der Begrifflichkeit her blöd gesagt, weil du hast schon recht, Schule ist schon ein wichtiger Lebensort für die Kinder, sogar ein sehr wichtiger, aber verschiedenste Umfragen haben ergeben, wenn man sagt, was magst du eigentlich an deiner Schule gern oder was ist dir dort wichtig oder warum gehst du gern in die Schule oder warum gehst du nicht gern? Und es steht, ich möchte fast sagen, immer, ich möchte nicht verallgemeinern, aber fast immer, ich sage fast immer, an erster Stelle, nicht weil ich da etwas erfahre über die Welt oder weil mir die Zusammenhänge klar werden zwischen Technik und Natur oder was weiß ich, sondern an erster Stelle schon immer, weil ich da meine Freunde habe. Ne? Also insofern gebe ich dir da jetzt recht, man darf nicht von dem Ort sprechen, wo die Kinder jeden Tag hingehen. Dort haben sie die Freunde und auch das Ach und Weh, was damit verbunden ist und was sie beschäftigt. Das sieht man ja auch an den inzwischen, weiß nicht, Hunderten von Chats, die jedes meiner Schulkinder, da, die ich kenne, haben. Ja, das beginnt schon um 7 Uhr früh, wo sie schon sich austauschen, aber nicht über die Englischhausübung, sondern sie tauschen sich aus, ob heute die, sagen wir mal, Isabella wieder das und das anhaben wird und ob sie verliebt ist vielleicht oder ob alle diese Freundschaftssachen.
Oder ob du mit ihr redest, weil du mit ihr zerstritten bist. Oder
ja,
nicht,
genau. Gell? Also das hat im Moment einen Hype, den es natürlich früher, bevor jedes Kind die Möglichkeit hatte, ununterbrochen mit jedem zu sprechen, über WhatsApp zum Beispiel, hat es ja früher so nicht gegeben, da war das ja noch anders. Das
ja, ist vielleicht ist viel dann, stärker. Vielleicht ist dann am Schulweg passiert und in anderer Form. Aber, ja, aber was ich meine, so weit, so gut, das ist ja eine Realität, wie wir sie beschreiben, wie wir sie ja selber auch erlebt haben und wie wir sie kennen. Jetzt ist aber so, dass wir in der Untersuchung, in der wissenschaftlichen Analyse wissen, dass eben psychische Störungen, psychische Erkrankungen zunehmen. Und fast jedes viertes Kind hat psychische Auffälligkeiten. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir reden jetzt nicht über wirklich psychische Krankheiten, die dann auch entsprechend psychiatrisch oder
so wie Magersucht oder
genau, das also ist ganz richtig, sondern wir reden das, was ich da jetzt gerade gemeint habe, weil wenn wir sagen, fast jedes vierte Kind hat psychische Auffälligkeiten und das ist ja schon wieder eine Beschreibung von außen, sagen wir, psychische Probleme, psychische Schwierigkeiten hat einfach Probleme mit sich selbst, mit der Umwelt. Und die Fragestellung ist, wird das gesehen? Wird das im System Schule gesehen? Und wie wird damit umgegangen?
Genau. Da nähern wir uns natürlich jetzt mit rasanten Schritten meinem Thema. Meinem Thema, ja, weil diese 8 Stunden pro Tag sind mir ein unglaublicher Lernort. Und es wäre natürlich gut, wenn dieser Lernort auch ein Lernen böte, das dem Individuum gut tut und wenn Schule nicht nur, wie zuerst gemeint habe, mit Parallelwelt so diese 6 Stunden oder 10 Stunden, je nach Schule, Unterricht, einfach heruntergespult werden und man unbeeindruckt im Sinne, es macht keinen Eindruck in der Person, dann da wieder rausgehen. Und außer den Kontakten mit den Freundinnen und Freunden nichts übrig bleibt. Das ist natürlich schon eine Traurigkeit, die endlich einmal verändert gehört. Ja? Das heißt, in die Aufgabe, die Schule übernehmen müsste, meiner Meinung nach, ist die, dass im Unterricht das Kind, der Jugendliche und die Jugendliche selber vorkommen muss. Mhm. Das ist ja auch so das Zentrum meiner gesamten Didaktik und meiner Einstellung als Pädagogin und Lehrerin. Und das heißt nicht, dass Lehrerin Therapeutin sein muss, sondern dass es einfach wichtig ist, das habe ich ja in tausenden Texten bemerkt, wenn der Jugendliche aufgefordert ist, zum Beispiel zu überlegen, meinetwegen zum 19. Jahrhundert, zur Revolutionszeit, ja, was würde er da oder sie an dem, was weiß ich, 17. Oktober 1849, ja, was würde er da ins Tagebuch eintragen angesichts der Situation, in der er sich da befindet, Angst vor der Zensur und Angst vor Spitzelwesen und so. Und dann liefert die Schülerin einerseits als Rolle, weil sie ist ja nicht jetzt in dem Fall die Amanda, sondern sie ist ja ein Mädchen im 19. Jahrhundert, ja, und trotzdem gleichzeitig kommen ihre Ideen und Gedanken zu dieser Amanda angesichts einem autoritären System heraus. Und das ist ein wertvoller Text, den sie da schreibt. Mhm. Ja. Und da gibt es viele Fächer, wo dies möglich wäre.
Ja, und ich meine, du als Deutschlehrerin ist es natürlich gerade jetzt auch ein Bereich, du hast jetzt ein historisches Beispiel geliefert, aber auch in der Literatur. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch in dem Bereich, was weiß ich, ist es eine Erzählung, eine Situation, eine Handlung, wo es um Suizidgedanken geht oder ob es ja dramatisch, also auch Kriminalität oder ob es auch eine Situation, eben eine Scheidungssituation beschreibt und wie das verläuft. Also da gibt es ja in der Literatur Unmengen an verschiedenen Beispielen, wie sich das in der Handlung, in der Geschichte fiktiv ausbreitet. Und das sind ja auch Handlungsmuster. Also ich finde ja, wenn wir vorher geredet haben, wo sind heute die Handlungsmuster, wo nehme ich das her? Auf TikTok mit 30, 45 Sekunden Videos wird es da ein bisschen schwierig. Ja? Da ist ja eher das sehr normativ. Das ist ja fast eigentlich so wie Frontalunterricht, weil du kriegst serviert in kürzester Zeit, wie du zu sein hast, eine Anleitung. Aber wenn ich natürlich mich jetzt hinsetze und einen Roman, ein Buch lese, und in diese Welt hineintauche, wenn ich denn heute noch als Jugendlicher die Zeit habe, tatsächlich ein solches Buch zu lesen, auch wenn es ganz fiktiv ist, und aber trotzdem stecken ja fast in jedem Buch der Belletristik wird eine Problematik, eine Thematik, das Leben thematisiert. Und gleichzeitig werden dadurch ja auch Handlungsmuster, Problemlösungen, wie man damit umgeht, thematisiert. Und wenn ich da hineintauche, kriege ich ein Handlungsmuster.
Genau. Wiewohl man dazu sagen muss, dass im Unterricht ja nach wie vor das Prinzip der Lehrermacht an so einer ersten Stelle steht, ja, es reicht nicht, ein Buch vorzulegen, das die Kinder dann lesen, sondern es ist ganz notwendig, dass darüber dann auch gesprochen wird, dass ausgetauscht wird. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, vor der ich selber wirklich Angst hatte. Eine, wie ich da jetzt tue, eine Schülerin hat tatsächlich ihre Mutter verloren. Mhm. Und die waren erst 12 Jahre alte Kinder und waren jetzt damit konfrontiert, dass eine Mitschülerin ihre Mutter verloren hat. Und ich habe mich dann entschieden, als junge Lehrerin trotzdem den Stier bei den Hörnern zu packen. Vielleicht sagen jetzt viele Psychologen und Psychologinnen, das war falsch. Also für mich hat das zu einem guten Ende geführt. Ich habe tatsächlich ein Jugendbuch gefunden, es vom Härtling Jakob hinter der blauen Tür, der auch sich damit abfinden musste, seine Mutter zu verlieren. Und das haben wir dann gelesen, aber da waren dann ganz viele auch noch, wir haben es gemeinsam gelesen, mit so 3 Seiten dann zu Hause weiterlesen und so. Und haben dann viel darüber gesprochen. Und das Ziel war, einerseits der Schülerin weiterzuhelfen, die die Mutter verloren hat, aber auch andererseits, dass das ein Gemeinschaftsthema wird, dass sie eingebettet ist und die Kinder auf einmal besser verstehen können, was das bedeutet. Ja, und sie damit nicht nur, dass man nicht nur sagt, so und jetzt helfen alle der Magdalena, weil die hat jetzt ihre Mama verloren und sowas Arges und die ganze Klasse weint. Das haben sie eh gemacht. Ja. Das hat eh die ganze Klasse geweint. Aber die Frage ist, wie kann ich psychologisch was beitragen?
Wie gehe ich damit um in so einer Situation?
Dass eine Hilfe auch angeboten wird.
Was bedeutet dann, empathisch zu sein?
Genau. Und das ist etwas, wo ich finde, wo viel Ausbildungsbedarf ist bei den Lehrerinnen und Lehrern. Weil man sich ja so aussetzt. Ich habe ja schon geschildert, ich hatte auch Angst. Mhm. Weil man kann ja auch was Schlimmes machen, was tue ich denn, wenn das Mädchen aus einem hysterischen Schreikrampf nicht mehr herausfindet oder was weiß ich. Es gibt ja viele mögliche Szenarien.
Aber meine Unterstellung ist eben die, sie möge richtig sein oder auch falsch, dass aus dieser Angst es von prinzipiell vermieden wird. Ja. Das heißt, man stellt sich nicht. Genau. Das, was du beschreibst jetzt mit dieser Literatur, mit dem, was du mit den SchülerInnen da erarbeitet hast, und das meinte ich eben, da werden ja so diese kleinen Lebensbausteine, die Handlungsmuster sichtbar an diesem Beispiel, wenn man dann in diese Situation sich hineindenkt, das wahrnimmt, wie würde ich mich da verhalten, wie fühlt sich die Betroffene und welche Erwartungen hat sie oder was bedeutet für ihre Freundin und für ihren Freund, sie zu unterstützen, aufzufangen, was bedeutet Umgang mit Leid und so weiter. Das meine ich mit Handlungsmuster. Aber du hast es gewagt, meine Unterstellung, wie gesagt, vielleicht ist sie auch falsch, aber meine Unterstellung ist, es ist Unterricht so ausgerichtet, dass es emotionale, persönliche Situationen ausblendet.
Ja, weil man sich davor fürchtet. Und was ich von meinen Kolleginnen weiß, die anders waren als ich, die haben sich immer versteckt hinter der Forderung nach einem wertfreien Unterricht. Und haben dann das auch so verstanden, dass auch Gefühle nicht gesagt werden dürfen und so, weil da wertet man schon. Und das ist natürlich eine traurige Tatsache, weil das, was sozusagen auch gefordert wird von Lehrerinnen und Lehrern in Bezug auf wertfrei, ist Verbot von ideologischer Manipulation. Ja? Also ich darf nicht für meine Partei, die ich wähle, Werbung machen in der Klasse. Ja, das, sowas ist da gemeint und das finde ich auch richtig. Ja. Aber ich stehe als Mensch mit Fleisch und Blut, auch mit meinen Bedürfnissen, Interessen, Stolpersteinen vor der Klasse, wo auch jede Schülerin und jeder Schüler im Leben steht. Und das finde ich so wichtig und ich freue mich, dass es bei diesem Thema auch wieder so massiv gesagt werden darf. Das Leben darf nicht draußen bleiben. Der einzelne Mensch mit seinen Gefühlen muss Platz greifen.
Mit seiner Lebensrealität. Ja. Das ist ja das, was du, wenn ich dich richtig wiedergebe, als kindzentristisch betrachtest.
Ja, lernerorientiert, wie auch immer.
Ja.
Ich möchte vielleicht noch ein Oberstufen, ein Beispiel für mit 17-Jährigen sagen. Ich habe im Laufe meiner 40 Jahre sehr viel unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Goethes Werther. Mhm. Kennst du den also? Dieser sensible Mann, ja, der sich dann aus Liebeskummer auch umbringen muss am Schluss, weil er nicht erhört wird, weil die Frau den tüchtigen, bürgerlichen Mann bevorzugt. Ja, weil sie sieht, sie hat so viele Aufgaben im Leben. Obwohl sie so verliebt ist in diesen Menschen, der ja dichten kann und so. Und von Unverständnis gegenüber so einem Mann bis Hingabe, ja, einen Werther möchte ich haben, hat sich das im Laufe der Jahre verändert. Und in den letzten Jahren habe ich da so spannende Diskussionen angeregt, auch mit natürlich nicht in einer Plauderei, um das jetzt gleich einmal wegzutun, sondern mit gezielten Arbeitsaufgaben, die dann auch in Debatten münden. Ja? Ich habe da zwei Überthemen gehabt, der sensible Mann und die wilde Frau. Und da habe ich dazu die Literatur gesucht und unter anderem den Werther. Und dann gab es so spannende Auseinandersetzungen, auch in diesen Texten, die sie geschrieben haben. Was am Werther würde ich mir wünschen von einem Mann, mit dem ich zusammenleben möchte? Ja? Was würde ich aber nicht aushalten an einem Werther? Ja? Oder was am Albert, der ja der bürgerliche Pendant ist? Und so entstehen von mir aus 25, wir hatten mehr Schülerinnen, aber egal, 25 Texte von Schülerinnen und Schülern, Burschen und Mädchen über das Männerbild, das jeder Einzelne hat. Und die Lehrerin, also ich in dem Fall, war dann in der Lage, die verschiedenen Cluster zu finden, welche Stellungnahmen zum Thema sensibler Mann es da gibt. Ja? Weil natürlich habe ich meine später wirtschaftsstudierenden Frauen, die schon mit 17 Jahren im Businessanzug in den Glas gesessen sind, auch die haben gesagt, Blödsinn, alles Blödsinn, ein Mann muss gut Geld verdienen, der muss sorgen für mich. Und von da bis dorthin, ein Mann muss mein Herz berühren und so. Und das gibt dann so einen schönen Gesprächsstoff. Und dasselbe war bei der wilden Frau genauso. Also von der Medea, vom Grillparzer habe ich begonnen und sogar die Christa Wolf haben es dann gelesen, was sie für Leistungsschwache schon eine Herausforderung ist. Aber was natürlich den Vorteil hat, dass bei der Christa Wolf die einzelnen vorkommenden Personen, die Medea, der Jason und selber sprechen und ihre Gefühle sagen, weil es ja ein moderner Roman ist, nur dazu aus der ehemaligen DDR. Und da denke ich mir, da kann dann, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber in einem Unterricht, wo Kinder und Jugendliche zu Wort kommen, haben sie auch die Gelegenheit, ihre eigene Gefühlswelt, auch ihre Traumatisierungen, auch die Einstellungen der Eltern, auch das, was sie in den Zeitungen lesen, was sie in Social, wenn sie überhaupt eine Zeitung lesen, was sie halt von Social Medias mitbekommen, das alles auszusprechen. Ich finde, es muss alles her auf den Tisch.
Aber es braucht eben auch einen Raum dafür.
Es und braucht den Raum.
Und den muss man in der Schule und im Unterricht auch schaffen. Was ich meine, ist ja nicht, wir brauchen ja jetzt nicht reine Sozialstunden,
nein,
sondern es ist diese Nuance, erstens einmal das Kind, den Jugendlichen ernst zu nehmen,
yeah,
in seiner Lebensrealität, in seiner Lebenssituation. Okay, wir haben in der Schule sowieso den Anspruch, der sich darüber stellt, du musst ja funktionieren.
Yeah.
Das
blenden wir in unserer Leistungsgesellschaft, können wir gar nicht ausblenden, weil auch wenn wir uns das schönreden, es bleibt leider immer übrig. Du musst funktionieren. Aber es braucht schon auch einen Fokus. Und wenn wir schon dieses Funktionieren so betonen, dann sind wir auch in der Pflicht zu sagen, wie geht's dir, junger Mensch, dabei bei diesem Funktionieren? Und ja, das, und das meine ich ja, und das ist meine These, ich denke, meine Wahrnehmung, das wird einfach ausgeblendet. Das Schulsystem mit Noten, mit Unterricht, es ist aufs Funktionieren ausgerichtet, aber es berücksichtigt viel zu wenig, was dafür notwendig ist, wie es den Betroffenen wirklich persönlich damit geht, wie ihre Lebenssituation sind. Ja. Und ein großes Kompliment an ElementarpädagogInnen im Kindergarten, in der Volksschule, spielt sich das ganz anders ab. Da ist ja, das hört man da ist ja auch in der Wahrnehmung des Kindes die Lehrerin, der Lehrer ja eher noch ein Freund. Und mit dem Cut dann mit 10 Jahren, Da
passiert viel.
Da passiert eine vollkommene Änderung und da geht das verloren. Nicht, dass ich jetzt meine, dass Lehrer in Freund oder Freundin sein muss, sondern es passiert diese vollkommene Ausblendung. Es läutet, ich gehe in die Klasse, ich mache meinen Unterricht, aber bis den 25 oder mehr vor mir Sitzenden geht, spielt keine Rolle mehr. Das ist jetzt sehr überzeichnet.
Ja, und ich gebe dir da recht. Ich würde es mit dem Funktionieren noch ergänzen durch ein positiver, wie kann ich in dieser Gesellschaft erfolgreich sein, in dieser Leistungsgesellschaft, ja, wie kann ich funktionieren, ist vielleicht, muss ich oder funktioniere ich gar nicht so ungern. Ich würde es einmal nennen, wie kann ich erfolgreich sein? Und das ist schon eine Binsenweisheit. Erfolgreich bist du in dem, was du gerne tust. Mhm. Und das muss einfach in der Schule schon grundgelegt sein, dass ich selber draufkommen kann, was macht mir Freude, was interessiert mich und wie komme ich selber zum Denken. Und so wie ich zuerst geschildert habe, dass das nicht in falsche Kehlen kommt, das waren nicht therapeutische Stunden über Mann und Frau, sondern da ist es gegangen um die Medea. Und das, ich meine, wenn ich nur lerne, wer war Grillbart und auf welche griechische Mythologie geht die Geschichte zurück, und das kann ich dann auch bei der Matura erzählen. Bitte, Benedikt, was macht das für einen Sinn? Außer, dass ich mich in der Millionenshow melden kann für eine Frage diesbezüglich. Aber bitte, es geht darum, Grillbart war ja einer der Ersten, der die Realität hereinbringen wollte in seine Dramen. Was treibt eine Mutter so weit, dass sie ihr eigenes Kind umbringt? Das ist doch eine Debatte, einer Debatte würdig. Anders brauche ich die ganze Medea nicht, oder? Wozu brauche ich eine Medea von Grillbart? Wozu brauche ich einen Faust von Goethe, wenn mich nicht die Frage auch beschäftigt, was heißt das? Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder so, ja? Also, ich möchte aber auch nicht jetzt da ein Deutsch-Seminar halten, sozusagen.
Und ja, aber das betrifft ja.
Es geht ja in allen Fächern
so. Es betrifft alle Fächer und es betrifft ja auch diese Dimension, auch damit die Lebensanwendung. Also ob es jetzt in der Mathematik, in der Physik, in der Biologie.
Wozu lerne ich das?
Wozu lerne ich das? Was bringt mir? Was ist der Benefit dafür? Und ich meine, nur jetzt ein Beispiel. Ich war, was ich sehr bedauere, ich war als Kind nie sportlich.
Ja.
Und dadurch war für mich der Turnunterricht auch ein Drama.
Genau. Ja,
das hat mir dann meistens das Zeugnis sozusagen verpatzt, wenn man will. Ich habe tatsächlich, glaube ich,
bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht einmal ein Semesterzeugnis in Turnen, einen Dreier bekommen habe.
Ich schon.
Aber sonst dann immer brav natürlich schon den Zweier. Ein Eins habe ich natürlich nie bekommen. Also nicht,
ich auch nicht.
Im Gymnasium. Aber wenn ich jetzt so dir zuhöre, das Eingehen auf Schüler und so weiter, aus meiner Schulerfahrung muss ich sagen, es ist leider aber auch nie gelungen, mir zu vermitteln, warum Sport wichtig ist und warum es ein Weg ist, dass auch ich, der jetzt nicht vom Fußballspielen oder sonst woher kommt, auch da was Positives drin entdeckt in dieser körperlichen Betätigung, dass es dir gut tut und nicht einfach nur daran scheitert, dass ich halt sowieso keinen Klimmzug zusammenbringe.
Genau.
Und dieses Szenario habe ich jetzt noch so bildlich vor mir vor Augen, dass Turnunterricht damit verbunden war. Ich habe gern Freude, Volleyball habe ich total gern gespielt, das hat mir Freude gemacht. Aber wenn es um Geräteturnen ging, habe ich einfach gewusst, ich bringe nicht die Leistung Schlussende aus. Die Geschichte ist zu Ende und ich schaffe das sowieso nicht. Aber es ist mir leider nicht vermittelt worden.
Ja, und heute stehen sie noch. Sie stehen heute noch in den Turnsälen im Pfeiferl im Mund. Manche, ja, obwohl man schon, heute ist ja sehr wichtig, körperliche Betätigung hat heute mehr Stellenwert noch und es werden auch TurnlehrerInnen auch in andere Richtungen ausgebildet.
Nein, der Ansporn und die Maximalleistung ist ja auch positiv, aber was ist mit denen, die nicht zu diesen Höchstleistungen imstande sind?
Und die haben trotzdem einen Körper, also ich habe mich damit beschäftigt, weil meine Tochter ausgebildete Motorpädagogin ist und ich da so diese ganze Richtung auch kenne. Weil was steht denn hinter dem Turnunterricht oder hinterm Sport? Die Begegnung mit dem eigenen Körper. Mhm. Ja? Und in der Motorpädagogik machen sie Seifenrutschen auch oder es sucht sich jedes Kind den spannenden Gegenstand aus, mit dem es sich beschäftigen möchte. Also es geht darum, wie spüre ich mich? Wie spürt es sich an, wenn ich den Wind in meinen Haaren spüre, wenn ich laufe oder so? Und nicht nur, in wie viele Sekunden schaffe ich die 60 Meter.
Warum ist es wichtig, sich körperlich zu betätigen? Die Bewegung und so weiter.
Aber es tut mir daran
womit wir uns ja dann später, wenn wir älter sind, auseinandersetzen. Ja. Und dann lernen wir, dass Gymnastik und das Training, ich meine, das spielt heute natürlich eine ganz große Rolle in unserem Way of Life und was dann Lebensqualität auch ausmacht. Aber für mich ist das nur ein Beispiel, wo ich denke, damals, wo eine Chance gewesen wäre, wo ich jetzt sage, wäre auch aus meiner Sicht mein Anspruch an Turnunterricht, da hat es nicht Klick gemacht. Zumindest nicht bei mir.
Und es geht nicht nur um den Verstand, dass ich begreife vom Verstand her, dass es jetzt wichtig ist, dass ich sportlich bin, dass es wichtig ist, dass ich Englisch lerne, dass es wichtig ist, dass ich mich in der Chemie auskenne, sondern es geht darum, dass die Gefühlswelt erreicht wird, ja? Dass ich spüre, dass es mir gut tut, wenn ich mich bewege, dass ich erlebe, wie schön es ist, wenn ich auf einmal in einer anderen Sprache reden kann und mich dann auf einmal einer versteht, der nicht Deutsch kann und ich dann Englisch was sagen kann, dass das auch was Tolles ist. Also das fehlt mir so in der Schule. Ja? Natürlich kann ich Vorträge halten. Jede Lehrerin und jeder Lehrer, das tun sie auch, ja, hält gern Vorträge darüber, wie wichtig das eigene Fach ist.
Und bringt die eigene Erfahrung schon auch hinein.
Ja,
aber
das ist ja zu wenig.
Sie ist halt losgelöst, sie hat noch nichts mit den Adressatinnen zu tun.
Als Schülerin muss ich es spüren.
Ja.
Genau.
Aber Elsbeth, was wir jetzt in den letzten Minuten beschrieben und thematisiert haben, ist ja sozusagen die Prophylaxe.
wie Unterricht, wie Schule ausgerichtet sein kann, dass es auf das Kind ernst nimmt, die Lebensrealität, dass da auch eine zumindest eine Offenheit für die Wahrnehmung besteht in diesem System mit viel Leistungsdruck und der Leistungsdruck, was gerade jetzt, was eben auch die psychischen Probleme anlangt, ist Ursache
Ist keine Prophylaxe, entschuldige. Für mich ist das keine Prophylaxe. Nein,
Selbstverständlichkeit.
Es ist für mich auch schon Heilung. Ja, also,
aber weißt du, wo ich verstehe schon, hast natürlich recht. Dann aber, ich nenne es deswegen Prophylaxe, weil es halt leider nicht allgemeine Realität ist. Und deswegen behaupte ich, dass sehr viele psychische Belastungen, eben der Druck, entstehen, weil wir diese Realität nicht haben. Dann kann es natürlich schon auch der Heilungsprozess sein. Meine Frage ist in die Richtung, es ist einmal die Realität, dass viele Kinder Belastungen erleben, betroffen sind, psychische Schwierigkeiten haben. Was gibt es, wenn wir jetzt beschrieben, deswegen du bezeichnest es etwas als Prophylaxe, aber welche Möglichkeiten gibt es jetzt sozusagen mit dieser Realität auch umzugehen?
Ich komme eh wieder zurück auf dasselbige, weil man das natürlich schon erkannt hat, auch von politischer Seite oder staatlicher Seite. Nicht umsonst steht ganz oben an erster Stelle, was Schule betrifft, die Individualisierung. Und die Forderung nach einem individualisierenden Unterricht belastet die Lehrerinnen ungemein. Und sie kriegen es oft in diese Kehle: Ich muss für jedes Kind spezielle Aufgaben zusammenstellen. Das ist natürlich nicht gemeint, das kann nicht gemeint sein. Weil Schule ist ja nicht ein Nachhilfeinstitut, wo man mit jedem Einzelnen individuell arbeitet, sondern man hat auch als Lehrerin die Situation, dass man 25 Kinder vor sich sitzen hat und mit denen allen was tun muss. Ja? Und jetzt hat man verschiedene, man hat ja auch die Möglichkeit des Team-Teachings, ja? Also wo auch Geld in die Hand genommen wird, dass Unterricht im Sinne einer besseren Individualisierung mit 2 Lehrerinnen und Lehrern ausgestattet ist, sozusagen. Aber Individualisierung muss man einfach als Lehrerin und Lehrer lernen, wie das gehen kann, mit 25, ohne dabei selber ins Burnout zu gehen. Und es geht einfach nur über die sogenannte gute Aufgabe, die kluge Aufgabe, die offene Aufgabe. Nur in der offenen Aufgabe, das heißt, eine Aufgabe, wo nicht alle Kinder am Schluss dasselbe Ergebnis haben, sondern die Frage so gestellt ist, dass jedes Kind seine eigene Idee sagen kann und das ist nicht richtig und falsch, sondern es ist der Ansatz vom Emirhan oder von der Gabriele, wie es halt gerade ist. Und das muss man lernen als Lehrerin und als Lehrer, wie kann man zu dem, was gerade ansteht, an Lerninhalt, wie viele, also ich rede ja eh nicht von 100%, das wäre eh falsch, sondern welche 50% meiner Aufgaben können offen sein, damit sie dann den Lernstoff am Ende aber auch können. Ja, ich bin ja nicht da unter, bin keine Psychotherapeutin als Lehrerin und als Lehrer und ich bin auch kein Animateur. Ja. Wie heißen die?
Aber du bist Pädagogin.
Aber ich bin Pädagogin.
Und zur Pädagogik gehört auch das dazu.
Und Fachlehrerin bin ich ja auch. Zumindest in der Sekundarstufe dann. Innerhalb dieses Rahmens muss ich meine offenen Aufgaben finden, wo sich das Individuum einklinken kann. Und das gilt für Mathematik genauso für alle anderen Fächer. Und das wäre für mich die Lösung, weil nur dann kann ich auch mitkriegen, wie sie sind. Ich war ja oft ganz überrascht, wenn ich draufgekommen bin, dass ich als normale Deutschlehrerin oder als Musiklehrerin mehr über die Kinder wusste als die Klassenleiterin oder Mathematik in den Konferenzen.
Aber das heißt, die Lebensrealität der SchülerInnen auch ernst nehmen, sehen und ernst nehmen.
Ja,
und das ist ja auch der Punkt, weil dann entwickelt sich ja auch eine Sensibilisierung, ja, wie es den SchülerInnen geht unter diesem Leistungsdruck und mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Natürlich hat Schule diese Aufgaben ja auch im System erkannt, mal so in der Schulpolitik umgesetzt.
Schaut nicht hin.
Es gibt Schulpsychologen, es gibt auch zu meiner Zeit, hat schon die Vertrauenslehrerin oder den Vertrauenslehrer gegeben. Ich habe aber nie gewusst, wer das eigentlich ist. Und schon gar nicht hätte ich mich jemals getraut, den oder sie anzusprechen.
Die werden eh wenig genutzt.
Und das ist der Punkt. Und erst wenn dann quasi es eskaliert, dann wird die Schulpsychologin oder Schulpsychologin zu Rate gezogen und dann wird es ausgelagert, weil man dann ein Problem gar nicht mehr handeln kann. Und die Klasse bleibt aber trotzdem, sage ich jetzt überzeichnend, verstört übrig, weil es überhaupt keine Form, keine Methoden gibt, wie man das auffängt, wie man damit umgeht. Und das ist der Punkt, weil wenn wir davon reden, jedes vierte Kind ist mit psychischen Auffälligkeiten davon betroffen und das ist die Realität in unserer Wahrnehmung, wo haben wir die Strukturen? Wenn ich in Schulen gehe, dann sehe ich schon Plakate vom psychosozialen Dienst oder ganz populär, tolle Sache, Rad auf Draht, wo man anonym anrufen kann als Jugendlicher und Beratung, Hilfestellung bekommt, ganz unkompliziert anonym. Aber auch da ist eine Hürde. Und meine Frage jetzt aus deiner Wahrnehmung, wird das in der Schule, außer dass da Plakate hängen von diesen Servicestellen, aber wird das auch vermittelt? Wird SchülerInnen heute vermittelt, wenn es dir nicht gut geht, wenn du ein Problem hast, okay, ich bin nicht deine Therapeutin oder dein Therapeut, aber wo bekommst du Hilfe? Also diese einfache Haltung, ich nehme das ernst, wir haben alle vielleicht Belastungen, Schwierigkeiten, es ist gut, solange wir damit zurechtkommen, aber es gibt auch die Stufe, wo es zu viel wird, wo ich hilflos bin und wo ich vielleicht auch mein Umfeld nicht ändern kann, weil ich kann, das Kind kann nicht lösen, dass die Eltern arbeitslos sind oder in einem Konflikt sind und andere Probleme. Aber wie gehe ich damit um? Wo bekomme ich Hilfe? Wird das vermittelt in der Schule?
Also, da sind wir wieder bei diesem Gap, meiner Meinung nach zieht sich das aber durch die ganze Gesellschaft. Denn wie viele Kreise kennst du oder wie viele Menschen kennst du, die den Weg der Seelenhygiene ganz automatisch gehen und regelmäßig zum Beispiel eine Psychotherapeutin aufsuchen, um mit den Herausforderungen des Alltags besser umgehen zu lernen. Es ist auch in unserer Erwachsenenwelt so, dass man erst Hilfe sucht, wenn schon der Hut brennt.
Natürlich. Und da hat man oft heute, in unser, was früher auch noch tabu war, aber Burnouts sind heute eigentlich schon akzeptiert. Also ich meine dahingehend akzeptiert, dass man so, also wenn es jedem passiert, man benennt es, hat ein Burnout, ist deswegen jetzt einige Zeit ausgefallen.
Ja, oder ist auch schon weit fortgeschritten.
Na, das ist schon eskaliert.
Aber wir sind einfach
Wir haben natürlich die Struktur nicht. Weißt du, in Deutschland hat man vor 30 Jahren schon Psychotherapie auf Krankenschein gehabt.
Ja. Und hinten sind diesbezüglich die Deutschen im Vergleich zum Beispiel zu nordischen Ländern.
Natürlich.
Ja, da heißt doch das Krankenhaus übrigens nicht Krankenhaus, sondern so irgendwie wie Gesundheitshaus.
Ja.
Weil bei uns ist das immer krank. Wenn man jemanden aufsucht, ist man schon krank.
Es ist die Behandlung und nicht die vorbeugende Haltung und Prophylaxe. Aber was ich damit meine, wir haben ja gesagt, wir reden jetzt nicht über die psychischen Erkrankungen, aber selbst wenn eine psychische Störung dann eine Betreuung, eine Behandlung erfordert, sind wir ja leider trotzdem in einer hilflosen Situation, weil die Wartezeiten für eine Jugendpsychotherapie sind Monate von einem Krankenkassen Psychotherapieplatz braucht man gar nicht reden.
Ja,
also es ist wirklich schwierige Situation.
Naja, da sind wir wieder genau dort. Erstens einmal bei deinem Wort der Prophylaxe, wo ich zuerst widersprochen habe. Aber natürlich insofern hast du ganz recht, dass es einfach, ehrlich gesagt, schon zu spät oft ist, wenn einmal ein großes Problem aufgetreten ist. Wenn zum Beispiel erst, wenn entdeckt wird, dass ein Kind magersüchtig ist, dass es gemobbt wird, dass Gewalt im Spiel ist, ja, da sind ja schon viele Züge vorher abgefahren. Mhm. Ja, und man
verpasst hat.
Weil du gesagt hast, die Wahrnehmung ist dir so wichtig. Ja? Wie können Lehrerinnen und Lehrer wahrnehmen, noch auf dem Prophylaxefeld, ja, da sind wir jetzt nicht in der Erkrankung, wie es den Kindern geht. Mhm. Und ich glaube, dass es nach wie vor ganz viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das auch mir so sagen in Seminaren, das ist nicht mein Kaffee. Ich muss einen guten Biologieunterricht machen, aber wie es denen geht, ist nicht meine Sache, da müssen sie halt zum Psychologen gehen. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn, denn wenn der Unterricht die Lebenswelt mit hereinnimmt, wenn das Kind zum Ausdruck gebracht wird, ja, erstens lernt es dann auch gut Deutsch, wenn es nicht gut Deutsch kann. Das kann sowohl ein Kind aus einem Bauerndorf sein, als auch ein Kind, das aus einem anderen Land kommt. Also
sich nicht gut artikulieren kann.
Genau.
Ja?
Das ist der
auch Blut. Das muss man lernen.
Ja, und das ist der irrsinnige Benefit von dieser Theorie oder von dem, was ich fordere, nicht nur ich, dass die Kinder immer wieder zu Wort kommen müssen, und zwar auch schriftlich, sich ausdrücken, Stellung beziehen, die eigenen Interessen aufschreiben, die Bedürfnisse, die eigene Meinung und so, ja.
Warum ich das Prophylaxe nenne?
Ja, es ist eine Prophylaxe.
Weil es baut Handlungsmuster auf und Strukturen, die mir dann in der Konfliktsituation die Lösung vereinfachen. Weil wenn ich natürlich warte, bis es den Konflikt gibt und dann beginne ich, das aufzulösen.
Ja,
und dann lerne ich, wie akzeptieren wir uns gegenseitig, können wir auch verstehen, was ist die Position des anderen, dann kann ich das gar nicht mehr aufholen. Das sind tatsächlich, wie du es vorher, die Züge schon, haben wir schon hinterher geschaut.
Wenn jemand zu mir einmal gesagt hat, wenn es so weit gekommen ist, dass einer zu mir gesagt, du Schlampe zum Beispiel, ja, oder mir gar eine Ohrfeige gegeben hat, ja, um Gottes Willen, und dann soll ich die so weit bringen, dass die wieder einander halbwegs liebevoll begegnen. Das ist dann schon, da ist eine Lehrerin ja schon überfordert und ein Lehrer, ja, weil das braucht ja, weiß gar nicht, ob es überhaupt gelingen kann. Ja, das heißt, wenn es einmal der richtige, sagen wir, die Eskalationsstufe 8, 9 ausgebrochen ist von den neuen Stufen, dann gibt es nur mehr noch das Auseinander, die Sanktion, die große Strafe, dann gibt es ja nichts mehr. Das ist ja das Drama. Und darum braucht es eine andere Art von Unterricht, die auch die Chance hat, wahrzunehmen, wie gehen die miteinander um, wo gibt es Konflikt, Möglichkeiten, also mögliche Ursachen für Konflikte, da darf sich meiner Meinung nach Schule und damit der Unterricht nicht davor drücken. Wir brauchen endlich eine andere Art von Unterricht. Sonst stehen wir dann eben vor den Problemen. Jetzt stell dir vor, du bist mit 20 Kindern in der Woche 3 Stunden lang beisammen. Ich nehme jetzt ein 3-Stunden-Fach. Ja. Mhm. Und kriegst nicht mit, dass es da eine Gruppe gibt, die eine andere Gruppe tyrannisiert. Mhm. Was ist es dann für ein Unterricht? Das gibt es ja nicht. Ja? Mhm. In jedem lebendigen Unterricht kommt das bereits nach einer Stunde, taucht das auf.
Naja, die Nahwahrnehmung passiert schon. Und das ist dann die Aussage, ich komme ja nicht zum Unterrichten, weil ich muss vorher schon einmal für Disziplin sorgen, damit ich das quasi in den Griff komme. Und diese Wahrnehmung.
Das ist ja schon ein falscher Ansatz.
Ja, natürlich, weil es ja schon die Resignation ist. Es ist schon die Hilflosigkeit. Es ist so Tohuwabohu, dass ich gar nicht mehr ordnen kann und auch gar nicht mehr, dass es so überspannt ist.
Ja, wir trauen uns nicht.
Die Ergebnisse werden ja wahrgenommen, aber leider nicht.
Was dazu führt.
So ist es.
Du hast recht.
Und wie man Prophylaxe betreiben kann.
Naja, und auch, jetzt sage ich ein Beispiel, das ich da bei so einer Diskussion auch gehört habe, wo ein Junge zu einer Lehrerin sagt, sowas Ähnliches wie Schlampe, ihm ist mir das zuerst eingefallen. Jetzt, der eine sagte dann, okay, was tut man in so einem Fall? Er nimmt sich den Buben in sein Direktionszimmer und sagt ihm, wie es bei uns ist. Ja. Und kriegt eine Strafe oder es werden die Eltern hereinzitiert.
Disziplinarmaßnahme.
Und so weiter. Ja. Und die andere Lehrerin sagt, ich hatte schon öfter so einen Fall. Ja. Ich zähle mich auch zu solchen Lehrern. Ich hätte dann gesagt, du sagst zu mir Schlampe. Ah, da bin ich jetzt ganz schockiert, weil was verstehst du darunter? Erzähl mir, schreib mir es auf. Wie ist eine Schlampe? Und dann vergleiche ich, ob ich so bin. Wie siehst du mich denn, wenn du mich als Schlampe siehst? Ja?
Bewusstseinsbildung.
Ja, und das wird aber dann, da kann ich einen hundertprozentigen Erfolg garantieren. Ja? Weil was wird denn der sagen? Es wird ihm ein bisschen peinlich werden noch dazu, wenn womöglich die anderen auch dabei sind. Die können mithelfen. Was ist eine Schlampe? Was tut die Schlampe?
Was löse ich damit aus? War das beabsichtigt, was ich auslösen wollte? Wo war eine Grenzüberschreitung?
Was stört mich denn an dieser Lehrerin?
Oder Gegenfrage, wie würde ich mich fühlen, wenn ich so bezeichnet werde? Ja. Also das Bewusstseinsbildung.
Einfach hinschauen und nicht beleidigt sein. Mhm. Ja.
Oder so tun, wie wenn man es nicht gehört hätte.
Das kommt leider auch vor. Ja. Naja, aber da ist man verkauft. Ja? Das führt dann dazu, wie mein 18-jähriger Enkelsohn dann sagt, weißt du was, Oma, ich kann alles in der Schule machen, weil die Lehrer sind so dumm, die kriegen überhaupt nichts mit.
Ja? Oh mein Gott.
Naja, das ist jetzt einer. Ja? Aber das ist er natürlich nicht alleine, weil wir oft lieber, damit wir keine Schwierigkeit haben, schauen wir gar nicht hin. Aber die Schüler reißen das alles. Und die legen es uns auch als feig aus.
Also das nehme ich mit. Die Augen aufmachen und wahrnehmen. Die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler, der Menschen insgesamt, in diesem Leistungssystem, wenn wir das schon einfordern, wenn wir Leistung als Ziel sehen, zur Lebensbefähigung gehört auch dieser Aspekt. Und ich glaube, dass wir die Statistiken haben mit den psychischen Störungen oder Auffälligkeiten, die natürlich dann oft zu Dramen führen. Aber wenn ich es im Ansatz nicht sehe und dann versuche, das ernst zu nehmen, damit umzugehen und Strukturen entwickle, wie kann ich Hilfestellungen geben? Darum geht es da, darauf hinzuschauen. Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.